Wenn man sich ein bisschen im Leben auskennt und ein bisschen Erfahrung hat, dann stellt man fest, dass das Leben genauso ist, wie Salomo in Prediger 9, Vers 11 sagt. Ich möchte uns die Bibelstelle lesen. Und ich denke, es ist eine wichtige Tatsache. Ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht. Dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zeit und Umstände ist ein ungeheurer Faktor in unserem Leben. Es spielt eine Rolle, wo ich und du geboren sind, in was für einer Familie. Es spielt eine Rolle, was wir für Erziehung genossen haben. Es spielt aber eine Rolle, mit was wir schon als Kinder für eine Ideologie, ich sage es mal so, beglückt oder verseucht wurden. Es spielt eine ungeheure Rolle, was schon in der Zeit passiert ist. Es spielt aber eine Rolle, was wir in der Familie für eine Charakterveranlagung mitbekommen haben. Und aus allen diesen Faktoren baut sich letztendlich unser Leben zusammen. Und man hat, und das ist wichtig, nur bedingten Einfluss auf diese Dinge. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Es sind vollkommen individuelle Situationen. Und in dem Moment, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir den Herrn Jesus finden, wenn wir uns bekehren, wenn wir zur Wiedergeburt durchbrechen, wenn wir Gottes Kinder werden, dann hat es nicht unbedingt dann zur Folge, dass sich das alles verändert. Manche Dinge, die von der Sünde fehlgesteuert wurden, die verändert sich natürlich. Aber es heißt nicht, dass darum plötzlich alles in andere Beine gelenkt wird. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo jeder mit seinem Umfeld sich rumschlagen muss. Das ist zuerst einmal was ganz Einfaches. Das ist geistlich normal. Das ist der Normalzustand. Das heißt, es ist etwas völlig, was zum Leben des Menschen gehört und was eigentlich letztendlich unser Leben prägt. Was eine Rolle spielt bei all diesen Dingen, und da kommt natürlich jetzt wieder der Charakter, wie ich drauf reagiere. Das heißt, was bin ich für ein Mensch? Und man nennt es im Volksmund die Einstellung. Die Bibel nennt es die Gesinnung. Es gibt hier zwei griechische Worte. Das eine beinhaltet eher das Denken als Ganzes. Und dann gibt es ein Wort, das heißt Noema, das meint eher das Tun. Also wie stelle ich mich gegen diese Dinge auf? Und man muss einfach nüchtern sachlich sehen. Auch die Gesinnung spielt im Glauben eine riesige Rolle. Sie spielt aber auch eine riesige Rolle in der Welt. Du hast in der Welt Leute, ich hatte Kollegen. Also, sagen wir, ich war Sensibelchen auf der Bank, wo ich ein junger Kerle war. Ich habe mir wegen allem ein Gewissen gemacht und habe nur Probleme gesehen. Das war mein Charakter. Ich hatte eine Kollegin, eigentlich hatte ich zwei in der ganzen Zeit, solange ich auf der Bank gearbeitet habe. Und die hat ein wunderbares, ruhiges Leben geführt. Wisst ihr warum? Die hat das Problem nicht gesehen. Sie hat es gar nicht gesehen. Wenn unser gemeinsamer Chef sie niedergemacht hat, dass ich 3 Tage nicht mehr unter der Bettdecke vorgekommen wäre, hat sie, wenn sie das Opfer war, das niedergemacht wurde, kam sie zu mir, hat gelächelt und hat gesagt, ach, guck doch den heute wieder an, was der wieder hat. Das ist ein Kerl, ist fröhlich davongetragen. Das war jetzt ein Stück Charaktereigenschaft, der ihre Einstellung so beeinflusst hat, dass sie einen Selbstschutz hatte. Aber sie war irreal. Sie kam mit der ganzen Sache nicht weiter. Meine Übersensibilität, die hat auch nicht geholfen, weil letztendlich, ich musste dann lernen, das abzulegen, sonst wäre ich untergegangen. Also man sieht hier, der Mensch in sich, von seiner Herkunft, von seinem Charakter, von seinem Umfeld, von seiner Erziehung, von seiner Bildung, vor allem her hat ein Umfeld und es spielt eigentlich die entscheidende Rolle, menschlich und geistlich, wie ich innerlich mich da dazu stelle. Wie ich mich auch zu den Problemen stelle in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, in meinem Beruf. Dort, wo ich Verantwortung habe, spielt alles eine Rolle. Meine Einstellung, man darf das nicht unterschätzen. Ich habe es einmal biblisch nachvollzogen, ich habe die ganze griechische Wörter aufgeschlagen. Spielt eine riesen Rolle von der Bibel her. Und die Bibel sagt, dort ist letztendlich das Entscheidungskriterium und dort ist auch das Potenzial bei dir und bei mir, das jeder hat, wo Entscheidungen fallen, die Leben und auch geistliche Leben vollständig prägen und verändern können. Ich bin inzwischen so weit, dass ich auch glaube, dass aus diesen Dingen ein Teil der Denominationen entstanden sind. Weil viele Dinge, ich kann zum Beispiel genau erklären, warum manche Lehren entstanden sind, mit denen ich mich rumschlagen muss. Ich bin dem mal nachgegangen, warum die entstanden sind. Und dann triffst du plötzlich auf Menschen, die waren starke Persönlichkeiten, die hatten aber ein einziges Problem. Und um dieses Problem haben sie mit ihrer starken Persönlichkeit eine Lehre aufgebaut, die heute 60-70% der Christenheit prägt, die falsch sind, aber das kam aus ihrer Not. Und sie haben das institutionalisiert, sagt man bei uns auf der Bank. Also sie haben Gebilde draus gemacht, das wirklich dann saß. Und auch viele geistliche Probleme hängen nur da drin. Die Frage ist immer, wie ist meine Einstellung? Jetzt ist die Frage, ja, was will denn Gott für eine Einstellung von mir? Was soll ich denn tun? Ich versuche es mal ganz am Anfang, von Uranfang an zu erklären. Epheser 6, Vers 10, kennen wir ja alle. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das steht für Macht, ein griechisches Wort, Kratos, das meint eigentlich im Neudeutsch Kontrolle. Also die Stärke Gottes soll Kontrolle bewirken. Kontrolle bei mir. Und jetzt erklärt er. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Dem seine Methode, dem seine Tricks. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und jetzt sagt die Bibel, da ist was ganz Einfaches. Es tobt ein geistlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis in der unsichtbaren Welt. Und beide Kräfte, sage ich jetzt einmal, Anführungszeichen, neutral, das heißt, das, was Gott tut und das, was der Teufel tut, wirkt auf mich ein als Mensch. Das kann ich gar nicht verhindern. Das ist einfach Fakt. Und das hat nichts mit Kismet oder Schicksal oder, ich sage es mal so, einem unkontrollierten Ausgeliefertsein zu tun, sondern ich kann dem wohl widerstehen. Ich kann wohl drauf reagieren. Und meine Einstellung wird genau darüber entscheiden, was mit meinem Leben passiert. Von daher ist jeder Fatalismus falsch. Sondern man muss aktiv seinen Weg gehen mit der richtigen Einstellung. Und wie das geht, ist gar nicht einfach. Man sieht zum Beispiel Israel. Ich lese uns einfach ein paar Stellen, dass wir es verstehen. 2. Korinther 3, Vers 14. Ich muss dazu sagen, ich habe eine relativ harte Zeit hinter mir. Und was mir klar war, ist in der Zeit, wo ich ziemlich kämpfen musste, ist mir klar geworden, dass eigentlich der entscheidende Faktor, ich habe es bei mir selber live erlebt, das Entscheidende, was bei mir eine Rolle gespielt hat, war meine eigene Einstellung. Das heißt, ich habe dann gemerkt, je nach Einstellung reagiere ich richtig oder je nach Einstellung oder biblisch Gesinnung habe ich falsch reagiert. Ist hochinteressant, das hat mich also doch erschüttert, wenn man mich vorher gefragt hätte, theoretisch, weißt du das, hätte ich gesagt, grinst, hätte ich gesagt, natürlich, aber es ist ein Unterschied, ob ich das da oben weiß oder ob ich es erlebe, es ist ein riesiger Unterschied. Und jetzt bei Israel sieht man in 2. Korinther 3, Vers 14, aber ihre Gedanken. Und da steht das Noema. Da steht eigentlich ihre Gesinnung, die bestimmte Gedanken hervorbringen. So könnte man es frei übersetzen. Also ihre Einstellung, ihre Gedanken wurden verstockt. Bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Da siehst du Israel. Das heißt, du kannst viele Dinge erklären, wo man plötzlich Einstellungen in seinem Herzen an den Tag bringt und Gott reagiert dann entsprechend drauf. Ist überhaupt keine Frage. 2. Korinther 4, da zeigt das beim Ungläubigen. Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, das ist der Teufel, die Sinne, da steht wieder das Wort in der Mehrzahl, also ihre Einstellungen verblendet hat, dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, wir müssen das beachten. Ich versuche es mal ganz, ganz einfach zu erklären. Wenn jemand ein bußfertiges Herz hat und Buße tut, dass er sich dann bekehren kann, dann hat er ganz einfach, vereinfacht gesagt, die richtige Einstellung, die richtige Gesinnung, die richtige Herzensstellung und dann kann er sich bekehren. Ich habe es bei mir gesehen, als ich mich bekehrt habe. Ich war 4 Jahre erweckt, das ist lang. 4 Jahre ist extrem. Und in diesen 4 Jahren ging der ganze Kampf in meinem Herzen als Ungläubiger nur darum, die richtige Haltung, die richtige Einstellung an den Tag zu legen. Und an dem Tag, wo ich die richtige Haltung eingenommen habe, brach ich durch zur Wiedergeburt. War für mich hochinteressant. Das heißt, meine Gesinnung spielt eine Riesenrolle. Und wo spielt die sich denn ab? 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen den Christus. Das spielt sich alles in unseren Gedanken ab. Und von daher muss man sich einfach bewusst sein, so wie ich denke, so wie ich innerlich eine Haltung einnehme, so werde ich Dinge auslösen. Das sagte mal jemand, das Dritte Reich, der Hitler, waren nur Worte. Das ist, so bös sich das anhört und so verrückt sich das anhört, das stimmt zuerst einmal. Anfänglich war das Dritte Reich nur Worte. Diese Worte haben aber etwas getan. Die haben zu einer Gesinnungsveränderung, die haben zu einer Einstellungsänderung der Menschen geführt und der Schluss war Millionen von Toten. Das heißt, es fängt ganz gleich an im Hirn, in die Gedanken. Eigentlich ist das Hirn ja nur ein Instrument. Die Gedanken kommen, sagt die Bibel, nicht aus dem Hirn, sondern aus dem Herzen, aus meiner Einstellung, aus meiner Gesinnung, aus dem, was in mir drin ist. Und wenn das dann nur in Worte gekleidet wird, dann kann das zu Teuflischem führen oder zum Guten. Das Wort, das hier teilweise benutzt wird, bedeutet Gedanke, Entschluss, Anschlag, das ist das altdeutsche Lutherwort, oder Plan, das Denken, der Verstand, die Gesinnung. Und da wird ganz viel entschieden. Da wird zum Beispiel entschieden mit der Gesinnung, ob ich dem Herr Jesus vertraue, wie ein kleines Kind. Ob ich Gott, meinen Vater, ehre, ob ich auf ihn richtig reagiere. Das alles wird in der Gesinnung entschieden. Oder ob ich frustriert bin, ob ich, sag mal, voll Hader bin, ob ich misstrauisch bin, ob ich Gott glaube, ob ich ihm misstraue, ob ich das Wort Gottes glaube. Das alles spielt sich in diesen Ebenen ab. Und zwar relativ deutlich, wenn man es ein bisschen sieht. Und Paulus zum Beispiel, das hat mich auch erschüttert, die Bibelstelle. Er sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, merkt ihr, alles Korinth. Korinth war ja die Gemeinde, wo es geklemmt hat. Und von daher ist der 2. Korintherbrief der seelsorgerlichste Brief der ganzen Bibel, schon wichtiger Brief. Und er zeigt auch, wie man diese Dinge angeht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist das Ziel, die Braut des Lammes, Herr Jesus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, da haben wir wieder das Wort, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, auch im geistlichen Bereich ist das kein Schicksal, sondern es hängt davon ab, wie meine Gesinnung ist. Wird meine Gesinnung durch Dritteinflüsse oder durch meine eigene Haltung verderbt und zerstört und abgewandt von der Einfalt dem Herrn Jesus gegenüber, dann werde ich mir Ärger einhandeln, und zwar auf alle Ebenen. Dann wird plötzlich mein Leben unfruchtbar, dann kriege ich einfach Probleme. Ist meine Haltung richtig, wie die einer Jungfrau ihrem Bräutigam gegenüber, dann ist es in Ordnung. Also nochmal, sind wir einig. Ich weiß nicht mehr, ich müsste mal messen. Aber ich denke, ich war 2,5 Jahre verlobt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Braut, Bräutigam, das Verhältnis ist ja so, dass du dich in der heute ist ja anders, das ist ja auch zerstört durch die Hurerei, die allgemein in der Welt geschieht, wo man sich daran gewöhnt hat, dass Sexualität nicht mehr in die Ehe gehört Das ist natürlich ein totaler, auch kultureller Bruch für eine Kultur, die wir hier haben. Aber im Normalfall ist einfach das Erwarten des Bräutigams der Braut gegenüber und vor allem der Braut dem Bräutigam gegenüber ist was Keusches, was Heiliges und was Schönes. Und das vergleicht der Paulus und sagt, die Haltung möchte ich, dass die Gläubigen Herr Jesus gegenüber einnehmen, wo sie in einer wunderbaren Herzenshaltung einfach sich auf ihn freuen und schon Herzklopfen bekommen, wenn sie ihre Bibel aufschlagen zu der stillen Zeit, dass jetzt ihr Herr und Meister zu ihnen redet. In so einer Haltung, in so einer Einstellung, in einer gewissen Einfalt, Einfalt im positiven Sinn, in der Einfachheit dem Herrn Jesus gegenüber, da liegt ein ganz großer Segen drauf und er sagt, der Teufel wird alles dran setzen, um deine Gesinnung zu verderben. Das ist brutal. Oh. Da geht der Kampf drum. Um meine Einstellung. Philipper 4, 7. Das ist ein hochinteressanter Gedanke. Ich habe den früher nie so richtig wahrgenommen. Und zwar, Philipper war ja eine problemlose Gemeinde. Aber er sagt hier, und der Friede, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er sagt praktisch, es gibt ein großes Mittel. Wenn meine Gesinnung so ist, dass der Friede Gottes da ist und der Friede Gottes mein Herz prägt, dann habe ich eine gewisse Schutzfunktion, die sogar meine Gesinnung, wenn sie beginnt abzudriften, links oder rechts, die schützt. Das geht also über meine Gesinnung. Also ein tiefer Friede Gottes kann sogar Herzenshaltungen, wo ich unter Umständen in eine Fehlhaltung komme, ausgleichen, im Sinne von, dass es mich verhebt. Wenn aber kein Friede Gottes da ist und dann nur die Gesinnung nicht stimmt, dann ist es für den Teufel ein leichtes, einen Menschen aufzureiben. Dann reibt er ihn auf. Und ich habe was festgestellt, du kannst mit Menschen, die eine falsche Gesinnung haben, ist es sinnlos. Ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich die falsche Gesinnung habe und andere mir was sagen, können sie es bleiben lassen. Weil ich bin da nicht erreichbar. Und mir ist das klar, ich habe es auch erlebt, ich habe Leute, die etwas sagen wollen, ich habe die auch nicht erreicht. Aber wenn ich in der falschen Gesinnung bin, erreiche ich auch die mich nicht. Das spielt eine Riesenrolle. Und jetzt müssen wir natürlich etwas konstatieren. 1. Johannes 3, Vers 8 sagt ganz klar, der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Diese Verderbnis und diese Beschädigung der Gesinnung, die ist nicht im Wille Gottes, sondern es ist der Wille Gottes, dass das zerstört wird. Es ist der Wille Gottes, dass diese Angriffe aufgelöst werden. Es ist der Wille Gottes, dass wir wie eine Braut dem Bräutigam gegenüber eine ganz, ich sag's einmal, wunderschöne, heilige, keusche, erwartungsvolle und auch, ich sag's einmal so, ungetrübte Haltung dem Bräutigam, dem Herr Jesus gegenüber haben. Das ist das große Ziel und das wird der Teufel versuchen zu zerstören. Mein erster Schock in dieser Fragestellung, den hatte ich vor vielen Jahren. Ich besitze also nicht eine Biografie von Hudson Taylor, sondern mehrere. Und da gibt es einen Klassiker, eine zweibändige, von seinen Kindern geschrieben, der später als einbändiger Band rauskam. Das ist immer nur das Beste, was es gibt. Und in dem einbändigen Band, da wurde etwas beschrieben, genauso wie im Nebenband, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das haben mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich weiß ja, was der Hudson Taylor für einen persönlichen Kampf hatte mit seiner eigenen Vorlage. Das war ein Sensibelchen, das weiß kein Mensch. Der ist ja fast kaputt gegangen. Wenn je jemand das Traktat gelesen hat oder das Büchlein, das ausgetauschte Leben, der weiß, was dieser Mann für einen Kampf hatte. Da ging es um Leben und Tod, geistlich. Und seine Frau, die Maria, die hatte ja Schwierigkeiten von der ersten Minute. Ja, man wollte sie nicht heiraten lassen und das hat gekracht von Anfang an. Dann sind ihre die Kinder gestorben. Sie ist dann in Todesnot gekommen aufgrund vom 7. Kind und ist an der Schwelle der Ewigkeit gewesen. Und kurz bevor sie stirbt, kommt Hudson Taylor zu ihr und sagt zu ihr, dass sie sterben muss. Und dann sagt die Frau etwas, das hat mich umgehauen. Sie sagt, in all den Jahren, und sie hat sie beziffert als 11 Jahre, das wäre die ganze Zeit gewesen, wo sie dann letztendlich mit Hudson Taylor gemeinsam diesen Lebensweg ging, sagte sie, in diesen 11 Jahren gab es keine Sekunde eine trübe Wolke zwischen mir und meinem Erlöser. möchte betonen. Ärger, Probleme, Elend, Kampf ohne Ende. Aber die Frau sagt auf dem Sterbebett, da lügst du nicht, sagt auf dem Sterbebett, trotz diesem ganzen Elend, das sie durchleben musste, keine Wolke zwischen mir und ihm. Und das ist das Ziel. Und wenn das stimmt und der Friede Gottes durch so eine Haltung ausgelöst wird und mein Herz beherrscht, dann bin ich in der Lage, alles zu ertragen. Dann werde ich auch mit meinen eigenen Fehlern fertig. Und dann kann ich auch das vollkommene Opfer anwenden. Dann funktioniert das alles. Aber an der Einstellung wird sich schon alles entscheiden. Und da hat natürlich das auch, spielt eine riesige Rolle. Lukas 24, 45, was bei den Emmausjüngern geschehen ist. Da geht ja aufs Gleiche. Wir waren ja vollständig traurig, vollständig frustriert, haben gesagt, wir dachten, der ist der Erlöser, jetzt ist er es gar nicht. Also, die waren zerstört. Jetzt heißt es, als der Jesus ihnen dann begegnet und ihnen zeigt, von Mose angefangen, durch die ganze Schrift hindurch, Psalmen, Prophet, er zeigt ihnen die ganze Palette der Prophezeiung auf ihn, da heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Wisst ihr, jetzt passiert etwas, eine völlige Veränderung. In dem Moment, wie das Verständnis, die Gesinnung in der biblisch-göttlichen Schiene läuft, passiert bei denen Menschen eine völlige Veränderung. Und zwar, sie sagen dann, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Das heißt, da passiert etwas, da passiert eine völlige Veränderung des Herzens. Plötzlich beginnt das Herz zu brennen in dieser bräutlichen Liebe dem Herrn Jesus gegenüber, weil die Gesinnung und letztendlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Einstellung plötzlich biblisch konform ist mit dem, was Gott will. Und mir ist etwas klar geworden, man kann den Kopf voll haben mit theoretischen, theologischen Erkenntnissen. Man kann die perfekte Bücher schreiben über die Stellung in Christo. Man kann perfektes referieren können über das, wie das funktioniert. Es nützt mir im Alltag gar nichts, wenn die Einstellung nicht stimmt. Und zwar nicht die Einstellung grundsätzlich, sondern die Einstellung mal Jesus gegenüber. Und das ist mir klar geworden, je mehr ich das Thema mir auch angesehen habe, dass der Teufel alles tun wird, um diese biblisch gute, erfreuliche Gesinnung zu zerstören. Und ich habe mir dann einmal mich selber beobachtet, habe auch die biblischen Befunde beobachtet. Wenn diese biblische Gesinnung beschädigt, die muss nicht immer kaputt sein, da reicht schon, wenn sie beschädigt ist, wenn diese Gesinnung beschädigt ist, dann passiert etwas, dann hat der Teufel Angriffsfläche, wo er schießen kann. Hat der Teufel Angriffsflächen, wo er mich schädigen kann, wo er mich aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und letztendlich kommt dann das, was die Bibel auch sagt, ein Zustand, ich nenne es neudeutsch Resignation. Und wenn er mal einen Mensch so weit hat, dann braucht es viel, dass man da wieder rauskommt. Und man kommt nur raus über die richtige Gesinnung. Ja, wie kriegt man die? Ich möchte zuerst noch mal ein bisschen weiter ausholen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Vereinfachung des ganzen Themas. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das heißt, das Endziel von Gott her ist, also einfach mein Herz immer Zustand ist, von der Gesinnung her, dass die Liebe Gottes hier das Herz beherrschen kann, dass mein Herz rein ist durch Jesu Blut. Wenn man die richtige Gesinnung hat, kann man nicht leben ohne Reinigung. Und dass man gutes Gewissen hat und ungeheuchelter Glauben. Dass man einfach sich selber ist. Das ist ein wichtiger Punkt, geistlich. Und der innere Mensch ist dann im Zustand, der in Ordnung ist. In Römer 12 erklärt Paulus das nochmals ganz eingehend, wo auf die Gesinnung eingeht. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, da geht der Kampf drum, Der Kampf geht darum, dass ich tatsächlich in der richtigen Gesinnung bin. Und die Bibel sagt hier, es ist ein Zustand, der erneuert werden muss. Das ist nichts, das man einmal hat und dann geht es weg, sondern das ist ein dauernder Kampf, das wird dauernd aufgerieben. Das heißt, der Teufel wird die ganze Zeit alles tun, um meine Gesinnung, meine innere Haltung, meine Einstellung zu beschädigen. Da wird er alles tun. Und weil er genau weiß, wenn da jemand aus dem Gleichgewicht kommt, dann ist er freiwillig. Ganz zu mir kommen die Leute und sagen, ja, wie kann der Gläubige so eine Sünde begehen? Und ich sage, ja, ist erstaunlich. Aber ich weiß warum. Ist relativ einfach. Wenn einmal jemand aus diesem Gleichgewicht draußen ist und nicht zurückfindet, dann ist der Teufel so, dass er immer an die entscheidenden Punkte, an deine Schnittstelle, das sind immer Kreuzungen, schießt er den entscheidenden Pfeil. Dich werden dann Menschen enttäuschen, aber was noch schlimmer ist, ich halte es fast für schlimmer, du wirst dich selber enttäuschen. Du wirst merken, dass du Reaktionen hervorbringst, für die du dich schämst. Und du wirst dann merken, dass du mit dem nicht fertig wirst. Und in der Regel ist es so, viele Leute haben eben nicht so ein Rückgrat auf dem Charakter her und die man hat dann was ganz Einfaches, die flüchtet in die Heuchelei. Damit ist noch außerhin wunderbar verdeckt, aber innerlich, und ich sage, das ist das Schlimmste, was es gibt, nach außerhin muss ich die heile Welt spielen und innerlich bin ich schon zerrissen und zerstört und gehe kaputt. Geistlich gesehen, sagt er hier, die Erneuerung dieser Gesinnung oder dieser Einstellung oder dieser Haltung, die muss da sein, indem man sich nicht der Welt anpasst, sondern hier innerlich dafür sorgt, dass das passiert. Und in unserem Epheser stand ja, warum soll ich die Waffenrüstung anziehen, warum soll ich widerstehen am Teufel, warum soll ich mir das nicht gefallen lassen, das ist ein militärischer Ausdruck, der dann kommt, damit ihr standhalten könnt. Das heißt, dass ich mich wehren kann. Paulus sagt einmal die Korinther, seid männlich, seid stark. Und man muss ja aufpassen, dass man nicht aufgerieben wird. Und ich sage es jetzt einmal vorsichtig, wenn eine Seele einmal verletzt ist, wenn eine Seele einmal angeschossen ist, dann ist es je nach Charakter ein leichtes für den Teufel, die Seele voll zu zerstören. Und es geht ja nicht darum, dass ich ein bisschen Frucht im Pressgericht verliere. Entschuldigung. Es geht auf Leben und Tod, ob ihr mir das glaubt oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht auf Leben und Tod. Der Teufel ist laut Bibel ein Mörder und Lügner von Anfang an. Es geht nicht nur darum, Frucht zu zerstören, es geht um Leben und Tod. Das habe ich bei mir erkannt. Und in dem Moment, wie ich das erkannte, kam ein heiliger Ernst in meine Nachfolge, weil jetzt habe ich gewusst, jetzt geht es um alles oder nichts. Und da brodelt dieser Kampf. Drum auch der Befehl, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, die Waffenrüstung anzuziehen, das ist ein täglicher Kampf. Der Kampf beginnt, wenn morgens, heute Morgen hat bei mir am 6:40 Uhr der erste Wecker geklingelt. Und in dem Moment, wenn der erste Wecker klingelt, dann beginnt der Kampf. Und der Teufel hat viele Möglichkeiten, dich aus dem Ruder zu bringen. Es fängt schon an, was deine ersten Gedanken sind, wenn du im Bett liegst. Nimm mal an, du bist jetzt körperlich angeschlagen. Du hast jetzt, bist krank. Dann wird der Teufel dir ganz andere Gedanken schicken, wie wenn du jetzt übermütig, fröhlich aufwachst und gesund bist. Und er wird immer die Gedanken schicken, die für ihn richtig sind, um dich aus dem Gleichgewicht zu bringen, um deine Gesinnung zu beschädigen. Von daher muss man auf seine Gedanken umso mehr aufpassen, wie es in 2. Korinther 10, 4 steht, wo nochmal ganz klar geschrieben steht, es geht um Gedankengebilde, wo der Teufel Gedanken bei mir installiert, wo er Gedanken bringt, die meine Gesinnung stören. Wisst ihr, bei Dingen, die im Gleichgewicht sind, brauchst du nur einen Fremdkörper in der Nähe platzieren und es kommt aus dem Gleichgewicht. Das ist relativ einfach. Genauso ist es im Inneren eines Menschen, wenn die Gesinnung da ist und du platzierst bestimmte Gedanken, die von der biblischen Norm abweichen, die teuflisch inspiriert sind, dann passiert etwas, dann kommst du aus dem Gleichgewicht, dann haut es dich um, irgendwann. Das Problem ist, du merkst es ja nicht so, da kommt niemand und stellt sich vor dich hin und sagt, ich will dich jetzt verführen, ich will dich jetzt aus dem Gleichgewicht bringen, sondern das läuft im Trubel des Alltags, das läuft. Und darum sagt Paulus, er kämpft darum, dass er diese Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuführt. Was ist keusche Jungfrau? Das ist diese heilige, reine Gesinnung am Herrn Jesus gegenüber, dass nichts mich letztendlich von dem, ich sag's einmal so, bräutlicher Gedankengang ihm gegenüber. Das heißt, vor der Freude am Herr Jesus, vor dem, dass ich mich auf seine Erlösung freue, vor dem, dass ich weiß, er macht keinen Fehler, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Dass meine Haltung ihm gegenüber so ist, dass die ganzen Umstände dieses Verhältnis zwischen mir und ihm nicht beeinflussen können. Das ist der Kampf. Und der Teufel wird alles tun, dass meine Umstände oder meine innere Haltung so angeschossen wird von ihm, dass er mich so erschießt, dass ich genau letztendlich an einem bestimmten Punkt dieses Verhältnis zwischen mir und dem Herrn Jesus in Frage stelle. Das ist der ganze Kampf. Es geht doch nicht um die Kleinigkeiten. Es geht immer darum, mein Verhältnis zu ihm. Das ist das ganze Ziel des Teufels, weil er genau weiß, nur so kann er mich zu Fall bringen. Also wenn man das einmal begreift, da erschrickt man. 2. Korinther 4,16 sagt Paulus nochmals, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Man darf hier nicht sich anschießen lassen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Da spielt auch Krankheit keine Rolle. Wisst ihr, wir denken ja manchmal, jetzt bin ich so schwach, jetzt bin ich krank, jetzt ist halt so. Ist falsch. Mein äußerer Zustand darf keinen negativen Einfluss auf meine innere Haltung und meinem Jesus gegenüber ausüben, sondern meine innere Haltung und meinem Jesus gegenüber muss mein äußerer Zustand kontrollieren. Das ist die richtige Gesinnung. Und wenn das nicht da ist, dann kriege ich ein Problem. Warum? Weil dann wie bei einem Krieg eine Flanke offen ist und der Teufel reinschießen kann. Und da benutzt er meine, deine Schwächen, aber auch unsere Stärken benutzt er dazu. Er benutzt alles. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Gegner, der ein Lügner ist. Er wird uns anlügen. Und er wird versuchen, uns durch Lüge kaputt zu machen. Und die Bibel sagt, du musst die ganze Zeit erneuert werden. Ja, wie geht Erneuerung? Was ist der Schlüssel zur Erneuerung? Das Wort griechisch Buße, Metanoia. Meta heißt einfach mit, vereinfacht. Und Nos ist das andere Wort, das ist eher das Potenzial, wo das geschieht, wo die Gesinnung ausgelöst wird, das ist das Denken. Das ist der Verstand, das ist die Grundsubstanz, wo das alles abläuft. Das heißt, sobald ich wieder mit meiner Denkweise, mit meiner Art, mit meinem geistlichen Leben, mit meiner ganzen Gesinnung, mit allem, was ich erwarte, was ich will, was ich tue, beginne mitzugehen mit dem Herr Jesus, wieder auf seine Spur gehe, in seine Fußstapfen gehe und wieder akzeptiere, was er sagt. Dazu muss man eigentlich gucken, was er sagt. Zum Beispiel, dass ich die Bergpredigt, dass ich alle diese Dinge, die der Herr Jesus für die Gemeinde anwendet, dass ich da einfach annehme, wie ein kleines Kind und beginne, auf diese Haltung zu gehen. Wenn ich das tue, dann beginnt die Erneuerung. Dann passiert etwas Innerliches, dann werde ich systematisch wieder ausgerichtet und dann geht der Angriff des Teufels in die Leere. Der geht aber nicht in die Leere, wenn ich menschlich denke. Ich darf nicht denken, wie der Mensch denkt. Ich darf nicht denken, wie die Welt. Wenn ich das mache, gehe ich kaputt. 2. Korinther 2, Vers 10. Ist mir aufgefallen, fast alles 2. Korintherbrief. Ganz wichtige Sache, wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Und wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nicht unbekannt. Und da haben wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt, da steht wieder bei seiner Absicht, da steht wieder das Wort Gesinnung. Das heißt, ich weiß, was er für Pläne hat. Und die Bibel sagt, die Gläubigen kennen das. Und da sagt er jetzt zum Beispiel einen Punkt, da sagt er, da ist zum Beispiel nicht Bereitschaft, bestimmte Dinge zu vergeben. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich hatte eine Frau, die war im Evangelium gegenüber sehr offen, Italienerin. Ich habe die immer Samstagmorgens besucht und habe ihr von der Bäckerei, ich habe ja ein bisschen ausgeliefert nur als junger Mann, habe ihr Brot und das alles gebracht. Und sie war im Evangelium ganz offen gegenüber, aber sie konnte sich nicht bekehren, aus einem ganz einfachen Grund. Sie hatte eine Verbitterung in ihrem Leben und über diese nicht weggekommen. Über diese nicht weggekommen. Wisst ihr, das ist ja das, wo die Bibel sagt, tut Buße und glaubt. Man kann erst glauben, wenn man Buße getan hat. Wenn man Buße tut, das heißt ganz einfach, man gibt dem Ziehen des Heiligen Geistes, dem Wirker Gottes, der mich auch hier in eine Haltung der Zerknirschung bringt, gibt mir nach, dass ich bestimmte Dinge einfach aufgebe, geistlich. Dass ich Haltungen aufgebe, wo ich verbittert bin, dass ich einfach aufgebe. Und wenn man dann kindlich einfach sich führen lässt, und das, was der Herr oder der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt, das kann ich immer. Da brauche ich keine Angst, das kann ich. Andere Sachen im Fleisch, das kann ich nicht. Aber wenn der Heilige Geist wirkt und zieht, dann kann ich. Wenn ich dann nachgebe, es gilt für gläubig wie ungläubig, dann komme ich langsam wieder auf die richtige biblische Denkweise, auf die richtige Gesinnung. Und dann plötzlich ist eine Basis, wo Gott mir helfen kann. Aber Gott kann mir nicht helfen, wenn meine Gesinnung völlig verderbt ist, völlig daneben ist und völlig im Arge liegt. Er kann er nicht. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, ich habe hier eine ungeheure Verantwortung, was ich tun letztendlich kann, was ich tun will und letztendlich, was ich selber auslöse. Wisst ihr, unser Teufel ist natürlich raffiniert. Er arbeitet mit vielen Methoden. Aber es geht bei allen den Methoden immer darum, in letzter Konsequenz, natürlich geht es auch darum, zum Beispiel bittere Wurzeln unter den Gläubigen aufzurichten. Es geht darum, bestimmte falsche Erkenntnisse durchzusetzen. So sind die ganzen Sekten entstanden. Das alles macht der Teufel natürlich auch. Aber im tiefsten Grunde geht es immer darum, das Verhältnis von einem einzelnen Menschen dem Herr Jesus gegenüber zu zerstören. Das ist das Hauptziel. Die anderen Dinge sind Nebenkriegsschauplätze. Das muss uns klar sein. Es geht darum, letztendlich diesen Kampf zu kämpfen. Wisst ihr, nicht das geht wie bei einem großen Führer der Pfingstbewegung. Also ich möchte auch keine Aussage darüber machen, ob das jetzt so genau abgelaufen ist. Aber sei Schwiegersohn, ich hoffe ja nicht, dass der vor Gott lügt. Der hat in seiner Biografie hat er geschrieben, dass dieser Mann Gottes, und von dem singen wir Lieder, das ist ein Mann gesehen, der ein großer Evangelist war. Der Mann hat seine, scheinbar, so beschreibt sein Schwiegersohn, seine Kinder als einem Totenbett um sich versammelt. Und dann sagte er zu ihnen, ich habe vom Gift der Schlange getrunken. Und der Herr hat mir klargemacht, dass die Tore der Ewigkeit vor mir verschlossen sind. Ich glaube nicht, dass was Schreckliches geben kann wie das. Ich habe es jetzt auch live erlebt, live. Wirklich live, wo Menschen 50, 60 Jahre lang in der Nachfolge waren, etwas aufgebaut haben und dann bricht es zusammen. Ich habe mit den Leuten geredet. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn das dann zusammenbricht und deine innere Haltung, deine Gesinnung an Jesus gegenüber ist in Ordnung, trotzdem, dass du Fehler gemacht hast, dass du von mir aus falsche Erkenntnisse hast, aber deine innere Haltung an Jesus gegenüber ist in Ordnung und es war bei dem Mann zum Glück in Ordnung, dann überlebst du. Überlebst du jede Katastrophe im Reich Gottes, jede. Aber wenn deine Gesinnung nicht in Ordnung ist, dann habe ich Angst, dass jemand untergeht. Wenn aber die Gesinnung stimmt, keine Angst. Der Teufel arbeitet natürlich mit seiner Lieblingswaffe. Der Sündenfall begann, sollte Gott gesagt haben, Zweifel. Der sagt zu mir Jesus bei der Versuchung, Lukas 4, Matthäus 4, bist du wirklich Gottes Sohn? Wisst ihr, es beginnt mit dem Zweifel. Wenn die Gedanken des Zweifels kommen, dann pass auf. Die Zweifelsgedanken sind vom Teufel gezielte Spezialwaffe, um deine Haltung an Jesus gegenüber zu zerstören. Da muss man Widerstand leisten, da muss man sich wehren. Genau das Gleiche ist eine gewisse Oberflächlichkeit. Wenn ihr das nachstudieren wollt, lest Matthäus 13, da könnt ihr genau nachstudieren, wie die Oberflächlichkeit wirkt. Wenn es nur an der Weg gesät ist, wenn es auf der Felsen gesät ist, wenn es keine Wurzel hat. Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht in der Oberflächlichkeit landest. Weil in der Oberflächlichkeit, wisst ihr, was da passiert? In der Oberflächlichkeit geistlich, bist du in einer wunderbaren Verfassung und dienst dem Herrn, solange es dir gut geht. Und das sind nicht die Pfingstler oder die Charismatiker. Diese Denkweise findest du in allen Kreisen. In allen. Und wenn du plötzlich Probleme kriegst oder wenn der Geist der Sorge dich ergreift, von dem die Bibel sagt, dass er so gefährlich ist wie Sünde, wo sie gesagt hat, dass der Teufel umherschleicht, um dich mit solchen Dingen zu packen, wenn die Sorge plötzlich mein Herz ergreift, dann muss ich aufpassen. Weil das sind die Dinge, wo der Teufel letztendlich versucht, meine Gesinnung zu zerstören. Das heißt, ich und du, wir müssen eifersüchtig darüber wachen, wenn wir merken, an irgendeiner Stelle, dass mein Verhältnis zu meinem Jesus, meine kindliche Eifalt, das kindliche Vertrauen, die hundertprozentige Sicherheit, dass er nichts Falsches tut, dass alles, was letztendlich wir von ihm erleben, und der ist ja der, der als Haupt der Gemeinde das steuert, beziehungsweise was unser Vater im Himmel uns anordnet, dass das immer zu unserem Besten dient. Wenn es nicht der Fall ist, dann werden wir untergehen in dieser westlichen Welt. Die westliche Welt hat Fallen. Wie, ich habe das bei mir im Beruf gesehen. Du hast dann im Beruf hast du Möglichkeiten, wo du einen Ersatz findest für das, was der Herr Jesus dir eigentlich sein sollte. Das muss aber der Beruf sein, das kann auch eine Ehe sein. Das können die Kinder sein, wo man einfach einen Ersatz findet. Und immer wenn ein Ersatz für das Verhältnis zum Jesus gegenüber ist, für diese bräutliche Gesinnung, dann wird es teuflisch. Dann hat der Teufel schon den Hebel angesetzt, dich umzuwerfen. Und ich habe oft genug erlebt, wenn einmal jemand umgeworfen ist, dass es ganz schön langsam geht, bis man wieder hochkommt. Und wenn diese Gesinnung einmal beschädigt ist, dann kommt auch das, was beim David war, wo der Teufel ihn versucht hat und Gott hat es zugelassen. Die Bibel sagt ja, die Bibelstelle, dass Gott es praktisch aktiv zulässt und das Zweite, dass der Teufel es tut, dann wirst du auch versucht werden wegen Stolz. Und Stolz kommt auf viele Ebenen. Stolz kann sein auf mein Aussehen, Stolz kann sein auf meinen Verstand, Stolz kann sein auf meine geschliffene Denkweise, auf meine Erkenntnis. Stolz kann auf meine Wirkung sein. Es hat 100.000 Möglichkeiten, wo Stolz entstehen kann. Auch meine gesellschaftliche Rolle, das kann alles eine riesige Rolle spielen. Und wenn ihr euch einmal mit anderen Kulturen auseinandersetzt, wie Japaner, Chinesen, wo das ja eine ganz große Rolle spielt, auch bei den Indern mit ihren Kasten, dann siehst du, was das für ein teuflisches Instrument ist. Aber das muss nicht dort sein. Das kann auch sein bei Gläubigen, die plötzlich stolz werden auf eine Bekehrung. Die sagen, ich habe dem Zeugnis gegeben, der hat sich bekehrt. Wo man plötzlich stolz wird auf seine Bekehrungen, stolz wird auf seinen Dienst, stolz wird auf das, was man tut. Also da gibt es 100.000 Dinge, wo man stolz wird auf die Wirkungen, die der Herr durch einen gewirkt hat. Ja, was kannst du dafür, was kann ich dafür, wenn der Herr wirkt? Er ist souverän, er macht das, wie er will. Sobald ein Mensch in seiner Gesinnung beschädigt ist, beginnt er sich dessen, ich will nicht einmal sagen, offen zu rühmen, aber innerlich. Wenn das ein Mensch tut, geht er unter. Weil das ist genau das, wo letztendlich der Mensch umhaut. Und jetzt kommt nämlich das Interessante. Wisst ihr, wer zuerst untergeht? Wisst ihr, wer? Die ehrlichen Seelen. Wisst ihr, warum? Weil die instinktiv merken, dass sie daneben liegen und dass es falsch ist. Und dann kommt der Teufel und macht das, was er in Sacharja 3 nachlesen könnt, wo er hier verklagt, dann kommt der Teufel und verklagt. Und in Offenbarung 12, Vers 10 steht nicht umsonst, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Dann kommt er und verklagt. Und dann geht die Seele in der Regel vollends kaputt, weil sie mit dem nicht umgehen können. In Wirklichkeit haben sie gar nicht gemerkt, dass schon der Fehler viel weiter vorne sitzt, wo ihnen der Teufel eine falsche Gesinnung eingetrichtert hat. Wenn sie jetzt hingeht, wirklich Buße tun, und Buße tun heißt nicht nur Vergebung, für das, was falsch war, sondern Buße tun, als die richtige Gesinnung wieder einzunehmen. Das ist Buße. Sobald sie die richtige Gesinnung wieder einnehmen, kommt wieder Ruhe. Weil eins muss man sehen, vieles auch von dem, was eine Verklagung ist, vom Teufel her, ist Lüge. Vieles stimmt gar nicht. Ist eine Halbwahrheit. Der Teufel schafft immer mit Halbwahrheiten. Ein Teil ist richtig, ein Teil ist falsch. Oder Geld, dann kommt die Habsucht. Du bist nicht mehr befriedigt von den geistlichen Gütern des Reiches Gottes. Dann kommt die Habsucht, Ananias und Sapphira. Ich habe mir schon überlegt, warum hat Gott das so drastisch in der Bibel niedergeschrieben, dass die zwei sterben mussten. Also ich hätte es eher als etwas gesehen, ist nicht so tragisch. Gott sieht es anders. Sagt so gravierend, dass sie sterben müssen. Und Buße tun heißt zu sagen, jawohl Herr, wenn du das so gravierend siehst, will ich es auch so gravierend sehen. Das ist Buße. Und dann natürlich das ganze Gebiet, das heute ja über die Medien über uns herein schwappt, das ist die Sexualität. Gell, wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Sexualität, die heute propagiert wird, ist ja nicht normal. Es ist nicht normal. Könnt ihr euch erinnern an den besessenen Gadarener? Was war der? Der hat zwei Merkmale gehabt. Und das ist das Merkmal der heutigen Gesellschaft. Nackt, öffentlich nackt und unverständig. Als er sich dann bekehrt hat und der Herr Jesus ihm die Dämonen austreibt und er Friede findet beim Herr Jesus, dann ist er nicht mehr unvernünftig, sondern vernünftig und begleitet. Versteht ihr? Öffentlich, ich sage ausdrücklich, nicht eh, sondern öffentliche Nacktheit ist ein Zeichen des totalen teuflischen Wirkens, ist ein Zeichen des Verfalls. Das hast du hier. Und jetzt musst du halt einfach dir immer wieder bewusst sein, alles, was du siehst in der Zeitung, alles, was du siehst in den Medien, egal was für, alles, was hier von außen auf dich reinkommt, ist zuerst einmal nicht normal. Weil wenn das heute normal ist, dann waren alle unsere Väter Narren. Weil die haben gewusst, was gut und böse ist. Und diese Dinge benutzt natürlich der Teufel, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn meine Gesinnung vielleicht nicht so ist, dass ich völlige Befriedigung beim Herrn Jesus kriege, völlige Ruhe, dann gleite ich da ab. Und kaum bin ich abgeglitten, verklagt er mich. Jetzt kommt das ganze Szenario des Teufels. Dann verklagt er mich. Und guckt mal, wie viele Menschen gehen da dran kaputt. Ich habe das gesehen. Man geht dran kaputt. Und wenn man hier nicht gegensteuert, indem man die richtige Gesinnung einnimmt, durch Buße, haben wir keine Chance. Und da kommt das Elend im Reich Gottes her, bin ich tief überzeugt. Aber die falschen Erkenntnisse. Die falschen Erkenntnisse sind oft nur ein Reagieren auf meine von einer falschen Gesinnung ausgelöste Urbedürfnisse. Und ich sage es mal ganz hart, an viele Erkenntnisse, die falsch sind, steckt im Kern ein Stück Wahrheit. Es ist ja das Teuflische. Der Teufel ist ja nicht so, dass er alles ganz falsch macht, sondern er macht es ja so, dass es verpackt. Fromm. Das ist ein Riesenproblem. Will ich jetzt behaupten, dass wenn ich die richtige Gesinnung habe, dass ich dem alles aus dem Weg gehe? Ja. Behaupte ich. Ich war bei Russland Deutsche Gemeinde, habe ihnen die ganze Verführung und die falsche Lehre pfingstlich charismatischer Schiene aufgezeigt und dann am Schluss haben die mich umgehauen. Die alten Brüder haben mich umgehauen, wisst ihr wie? Als ich fertig war, kamen die Brüder lächelnd, kamen sie zu mir und sagten, Bruder, es war wunderbar. Dann haben sie gesagt, wir haben das immer gewusst. Ich dachte, hoppla, warum holen die mich denn? Dann hat er mir erklärt, wie das gemeint ist. Der hat gesagt, wir haben das instinktiv praktisch gewusst. Warum haben wir nicht gewusst? Darum sind wir dankbar, dass du da warst. Jetzt wissen wir auch noch warum. Aber warum hat ja keine Rolle gespielt. Wir haben es geahnt. Und da ist mir etwas klar geworden, dass nicht Wissen die Macht ist, sondern die richtige geistliche Haltung. Gott hat die Leute bewahrt, weil sie die richtige geistliche Haltung hatten. Haben mich umgehauen. Da wirst du klein, da sagst du, naja gut, da bist du ja nur ein Hilfsarbeiter, der mithelfen darf, nur ein bisschen deine Brüder, ihre Erkenntnis. Die haben sie zwar nicht, warum das so ist, aber sie haben die richtige Haltung. Besser wie manche, die eine große Erkenntnis haben. Da ist mir klar geworden, dass diese Grundhaltung ungeheuer wichtig ist. Und da gibt es natürlich was Zweites. Der Teufel wird uns auch angreifen durch Krankheiten. Jetzt möchte ich mal etwas betonen. Krankheit ist nichts Neutrales. Krankheit ist zuerst einmal etwas Normales, das vom Sündenfall her ausgelöst wurde. Das ist normal. Aber es gibt auch in Lukas 13, 16 die Stelle, wo der Herr Jesus sagt, diese Frau, die verkrümmt war, hatte 18 Jahre eine Geisterkrankheit, mit der Teufel sie gebunden hat. 6, 6, 6. Ich glaube, dass das eher die Ausnahme ist. Aber wir müssen uns bewusst sein, der Teufel wird versuchen, Krankheit zu benutzen, um uns kaputt zu machen. Er wird auch Krankheit benutzen. Manchmal lässt Gott die Krankheit zu und das ist ein Segen für uns. Muss man ganz klar sagen, das ist ein Segen. Manche Krankheit ist ein Segen von Gott. Aber wir müssen aufpassen. Wenn ich merke, dass irgendetwas Krankheitsmäßiges meine bräutliche Gesinnung an Jesus gegenüber, dieses kindlich Eifältige zerstört, Vorsicht. Das heißt, es sind so die Angriffsfelder, Schlachtfelder, Kriegsplätze. Und da gehört natürlich dazu, wäre ich noch dem Menschen gefällig, wäre ich nicht Christi Knecht. Das ist einfach so, ich muss abhängig von meinem Jesus sein, ich muss völlig an ihn gebunden sein, ich darf mich nicht an Menschen hängen. Menschenabhängigkeit ist etwas Schreckliches. Mir hat einmal ein führender Mann, der eine Rolle spielt, so möchte ich mal sagen, mir mal ergrinst und hat zu mir gesagt, ach, weißt du, Karl Hermann, wenn ich irgendeine geistliche Frage nicht verstehe, das ist doch gar nicht schlimm, dann gehe ich zum Bruder XY und was der mir sagt, das ist dann zu Deutsch letzte Instanz. Inzwischen weiß ich, dass genau die letzte Instanz teilweise ganz schöne Irrlehre verbreitet. Siehst du, Mensch an Mensch ist nett, wenn man mit den Menschen wunderbar auskommt, aber meine erste Instanz ist der Herr Jesus, auch für solche Dinge. Und meine Haltung ihm gegenüber, das steuert alles. Und so wie die Emmausjünger: Herr, lach mein Herz brennend durch deine heilige Schrift und zeig du mir, wie du es siehst. Öffne du mir die Schrift, nicht die Menschen. Der Mensch ist immer geprägt von seinem Hintergrund. Ich habe das beobachtet. Ich bin relativ, von meinem Beruf her, bin ich ein Beobachter. Ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn Leute aus dem Katholizismus kommen, ganz tief, dann neigen sie zu bestimmte extreme protestantische Richtungen. Wenn jemand aus dem liberalen Lager kommt, dann neigt er wieder zu einer anderen Richtung, wenn er sich bekehrt. Wenn jemand aus einer Sekte kommt, dann neigt er wieder zu einer anderen Richtung. Mir ist das aufgefallen. Das ist fast eine Regel ohne Ausnahme. Je nachdem, wo ich mich rausbekehre, habe ich ein Potenzial, das mich plagt. Und dann verfallen sie den Lehren der Menschen. Und da ist ganz wichtig, dass man das alles aufgibt und sich zum Herrn Jesus wendet, mit dieser bräutlichen Gesinnung. Das, was der Paulus im 2. Korinther 11, die ersten drei Verse, sage ich immer, der erste ist ja Einleitung, aber Vers 2 und 3 schreibt, das ist von so elementarer Bedeutung geistlich, dass ich es nicht mehr steigern kann, was hier gemeint ist. Und dann sagt er ja, ab 2. Korinther 11, 4, sagt er ja, es gibt nämlich einen falschen Jesus, es gibt ein falsches Evangelium, es gibt einen falschen Heiligen Geist, es gibt falsche Brüder, es gibt viele, viele Fälschungen, und diese Fälschungen kommen alle, weil ich mit einer falschen Gesinnung meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle, statt der Herr Jesus und mein bräutliches Verhältnis zu ihm. Und ich habe schon festgestellt, wenn ich ein bräutliches Verhältnis habe und ein Bruder, der anders denkt wie ich, auch ein bräutliches Verhältnis hat, kriegen wir keine Probleme miteinander. Habe ich schon festgestellt. Ich kann eigentlich auch Überfrömmigkeit dazu, wie die Pharisäer. Dass man das Kamel durchlässt und die Mücke seid. Dass man nur Teile der Schrift nimmt und die überbetont. Und das ist dann das Drama, wenn ein anderer das nicht tut. Es sind alle diese Dinge, das geht auch in die Religiosität, wo 1. Korinther 10, 20 dann sogar so weit geht, dass Paulus sagt, sie dienen den Dämonen, sie dienen dem Teufel. So weit kann das gehen. Wo kommt das her? Immer aus der Gesinnung, weil ich nicht bräutlich so eine Freude am Herrn Jesus habe und so auf ihn ausgerichtet bin und so zufrieden bin und mit ihm so, mit meinem Heiland allein so zufrieden bin, dass die andere Sache keine Rolle spielt. Immer wenn die andere Sache so stark werdet, und wenn du jetzt die Leute fragst, die in die Falle gegangen sind, ich bin ja selber schon in diese Falle gegangen, von daher rede ich keine Theorie, dann passiert Folgendes, dann wirst du immer sagen, ja, mein Verhältnis zu meinem Jesus ist trotzdem wunderbar. Das wirst du merken, wenn man dir dein Hobby wegnimmt. Sobald man dir diese Lehre wegnimmt, sobald man dir diese Praxis wegnimmt, sobald man dir deine Macht wegnimmt, sobald man dir deinen Einfluss wegnimmt, sobald zum Beispiel deine Intelligenz nicht mehr funktioniert durch eine Krankheit, sobald deine Schönheit, wie bei der Dorothea Trudel von Männedorf, ein wunderbar schönes Mädchen wird innerhalb kurzer Zeit zu einer alten Frau, zu einer hässlichen Person, sobald es passiert, dann wird man sehen, ob dein Verhältnis noch zum Herrn in Ordnung ist. Oder wie Fanny Crosby, die fehlbehandelt worden ist als kleines Kind und darum praktisch von Kind auf blind war und am Schluss ihres Lebens, nachdem sie ein paar tausend Lieder gedichtet hat, sagt, es war das Beste, was überhaupt passieren konnte, dass ich blind wurde. Da merkst du, da ist was da. Drum wirken auch der ihre Lieder. Warum wirken denn die Lieder? Weil die Gesinnung, aus der sie geschrieben hat, in Ordnung war. Wisst ihr, und das ist ein Schlüssel für ein geistliches Leben, das ist ein Schlüssel für Durchschlagskraft. Und wenn du einen Fehler machst, und wer macht keine Fehler, oder wenn du dich versündigst, wenn deine Gesinnung stimmt, du zum Herrn Jesus fliehst, dann wirst du jede Krise überwinden. Du lässt dich nicht von den Menschen verrückt machen. Weißt, die Menschen werden dich immer zerstören. Sie werden immer sagen, jetzt nicht mehr. Habe ich zu oft erlebt. Kommen sie zu mir und sagen, du arbeitest noch mit diesem Bruder zusammen? Wisst ihr, wenn ich den Toscho höre, dann weiß ich, was geschlagen hat. Dann sage ich, warum nicht? Ja, aber du weißt doch, was der für Vergangenheit hat. Sag ich, ja, aber ich habe mit dem Bruder mir angesehen, ich habe den Eindruck, dass er ehrlich dem Herrn dient, trotzdem, was er kaputt gemacht hat in der Vergangenheit, warum soll ich nicht mit ihm zusammenarbeiten? Wisst ihr, und wenn ich den Eindruck habe, dass jemand wirklich immer Jesus dient und dass er wirklich dieses bräutliche Herz hat, dann habe ich ein weites Herz, dann kann er wegen mir ein paar Sachen anders sehen, ist mir egal. Aber ich weiß genauso, wenn das bräutliche Herz nicht da ist, können diese ganzen Dinge zu einer Bombe werden. Und von daher, darum sagt die Bibel, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und der Teufel schafft natürlich dann mit vielen Dingen. Wenn diese bräutige Gesinnung nicht da ist, dann kommt was ganz Seltsames. Und zwar, dann kommt Angst auf im Leben der Gläubigen. Da kommt der unterschwellige Angst, da kommt die Lebensangst, da kommt Sorgegeist, das alles kommt. Und wenn das einmal da ist, dann werden die Gläubigen oft widerspenstig, schwäbisch bockbeinig. Das sind oft Dinge, wenn sich das äußert, musst du immer danach fragen, warum bist du jetzt bockbeinig? Warum bist du jetzt nicht mehr zu haben? Was ist los? Da steckt in der Regel immer irgendein Gesinnungsproblem dahinter. Und oft, ich sage es nicht gern, oft hat Gott diese Probleme gelöst durch Verfolgung. Diese Dinge haben sich oft erst gelöst, wenn Verfolgung kam, wenn Druck kam von außen. Und es ist interessant, wie schnell eine Gemeinde ihre Spielchen, ihre Marotte, ihre Hobbys, ihre, ich sage mal, Selbstbespiegelung verliert, wenn Verfolgung kommt. Es gibt aber auch andere Möglichkeit, wenn es Gott zulässt, dass man dann in die Philosophie flüchtet. Wisst ihr, Philosophie ist was... Wisst ihr, wo dann Brüder hingehen und Philosophie hört sich ja so gefährlich an, das ist viel schlimmer. Philosophie kann auch Endzeit sein, dass man Endzeitpläne aufstellt. Ich habe daheim eine Sammlung, nicht viel, aber ich habe wunderbare Endzeitpläne, wenn ihr die mal seht. Ich habe ein Problem, ich bin geistlich zu einfältig, ich verstehe sie nicht. Ich komme da nicht mit, ganz ehrlich. Schmierstufe zu hoch. Die schwebt in einer Sphäre der Äone, wo ich nicht mehr mit kann. Da komme ich einfach nicht mit. Aber das ist so. Gell? Dann suchst du dir ein Hobby. Dann suchst du irgendwas Wunderbares, wo du drin aufgehen kannst. Das ist dann die geistliche Philosophie. Und in Wirklichkeit ist nichts anderes als eine ganz einfache Methode, um das bräutliche Verhältnis, das nicht mehr da ist, zu kaschieren. Das zu verdecken. Von daher bin ich bei allen Hobbylehrern ganz, ganz vorsichtig. Jakobus 4, die erste Verse, zeigt es nochmal ganz klar und sagt, das geteilte Herz oder das Herz, das nicht ungeteilt zum Herrn Jesus hängt, und ich meine, jetzt wisst ihr, ungeteilt, da haben wir uns beigebracht, das heißt, ganz radikal, du isch kein Blutwurst, du hast nicht einmal ein Radio, du läufst rum, dass man auf einen Kilometer sieht, dass du gläubig bist, wisst ihr, das haben wir uns beigebracht. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Sondern das ungeteilte Herz akzeptiert vom Herrn alles, was er sagt. Das akzeptiert auch, wenn er meine religiöse Meinung auflöst. Das heißt, wenn ich irgendwo überfromm eingefahren bin und er löst es mir auf, das akzeptiert man auch. Wenn ich aber lau bin und der Herr mir sagt, aus, hier ungeteiltes Herz, dann akzeptiert man es auch. Aber eine radikale Entschiedenheit ist nicht das Zeichen, dass eine bräutliche Gesinnung da ist. Das habe ich auch mal geglaubt. Völlig falsch. Das kann sogar ein Alibi sein, um bestimmte Dinge zu verdecken. Wir müssen etwas sehen, wir müssen uns ein paar Sachen bewusst werden, was da für eine Grundlage ist. Weil wenn die Gesinnung nicht stimmt, dann kommt Galater 5, Vers 19 und folgende, dann fließt die ganze Fleisches Macht und Kraft aus unserem Herzen heraus. Und das sind die Dinge, die vor Gott ein Gräuel sind, die letztendlich vor der Welt aber oft auch gesehen sind. Und da kommen auch bittere Wurzeln unter den Gläubigen, dann kommt das alles. Das alles hat letztendlich die Wurzel in meinem Herzen, in meinem Denken, in meiner Gesinnung. Und darum sagt die Bibel, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Jetzt müssen wir einfach etwas bewusst sein. Wir haben es morgen beim Brotbrecher auch besprochen. Der Herr weiß alles. Der Herr kennt alles. Und wenn es jemand gab, in den Ewigkeiten, sage ich ausdrücklich, vor den Ewigkeiten schon, in der ewigen Präexistenz Gottes, des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus, dann war es er, der wusste, wie der Sündenfall zu sehen ist. Und der wusste, was mit dem Sündenfall auf sich hat. Und der wusste, was brauchen wir. Und dann ist Gott in seine Gnade hingegangen und hat den Sohn gegeben mit seinem vollkommenen Opfer, der seinen Körper zerschlagen ließ am Kreuz vor Golgatha, der sein Blut vergossen hat, ging ins innerste Heiligtum, hat dieses perfekte, vollkommene Opfer geschaffen, sodass er schreiben kann in Offenbarung 12, 11, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, dass nämlich das Blut Jesu Christi und der gebrochene Leib, das gekreuzigt sei mit Christus, alles tut. Er hat uns das perfekte Mittel gegeben, um alles zu erkennen, das Wort Gottes. Johannes 17, 17 sagt im B-Teil, dein Wort ist die Wahrheit, da ist alles da. Und was muss ich jetzt tun? Was muss ich tun? Es ist so brutal einfach. ich habe es auch erst lernen müssen, dass alle geistlich tiefe Dinge einfach sind. Die Bibel sagt, tu Buße. Was heißt Buße? Dann haben wir gesagt, geh in die Seelsorge, bekenne alle deine Sünden vor Menschen. Da sind Gemeinden dran zerbrochen. Menschen in Ehebruch gefallen. Könnt ihr euch Beispiele in Namen sagen, die ihr kennt? Alles falsch. Sondern die Bibel sagt, tu Buße. Buße heißt nicht nur seine Sünde bekennen. In der Regel vor Gott. Bei Menschen nur, wenn es extrem ist. Und Buße tun heißt vor allem, Sünde bekennen ist nur der Einstieg. Dass man die Reinigung durch Jesu Blut einnimmt, ist schon mal der entscheidend elementare Teil. Wenn das nicht passiert, geht gar nichts. Aber dann kommt Buße. Und Buße heißt Änderung der Gesinnung, Änderung der Einstellung. Ich kehre zu 1. Korinther 11, Vers 2 zurück. Ich beginne, Herr Jesus, wieder zu vertrauen. Ich sage, du meinst es gut mit mir. Du machst keinen Fehler. Du hütest mein Herz wie ein Hirte. Letztendlich sei Herde hütet. Hier ist mein Herz, hüte mich. Wisst ihr, man meldet sich praktisch neu bei ihm zu seiner Kontrolle. Und in 1. Korinther 10, 13 steht, es wird keine Anfechtung über unsere Kraft gehen. Man liefert sich dem aus. Man glaubt es, wenn Gott es sagt. Man geht nicht mehr hin in seine Verbitterung und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Man sagt, Herr, ich halte es fast nicht mehr aus. Das darf man sagen. Ich halte es fast nicht mehr aus. Aber ich weiß, dass es nie so stark werden wird, dass mich umschlägt, solange ich mein Herz auf dich gerichtet habe. Solange ich dir, dem Lamme, folge, wohin du gehst. Solange ich auch die Erziehung Gottes des Vaters akzeptiere. Wisst ihr, ich sage es einmal ganz hart, Geschwister. Der, wo mir erzählt, dass er genau unterscheiden könnte, was ist Erziehung Gottes, was ist Lüge des Teufels, was ist Anfechtung und was ist mein Charakter, der ist noch nicht geboren. Der Mensch ist noch nicht geboren. Vor 2000 Jahren ist einer geboren, der hat's gewusst. Der ist aber jetzt im Himmel. Und durch der Heilige Geist in unseren Herzen. Das heißt, er ist der Einzige, der letztendlich das kontrollieren kann. Und manchmal lässt auch Gott wie ein Richter 3 bestimmte Dinge da, um mich zu erziehen, um mich zurechtzubringen. Und das alles hat nur mit meinem Wachstum zu tun. Aber weißt du, das Problem, das ich jetzt erkannt habe, ist ganz einfach. Sobald meine Gesinnung, sobald meine innere Haltung stimmt, spielt es andere keine sehr große Rolle mehr. Ich überlebe. Und was viel Schöneres, dass ich überlebe, das ist ja immer der egoistische Ersatz des Menschen. Da kommt nur eine Parallelwahrheit. Der Herr kommt mit mir zum Ziele, das ist doch das Größte. Er bringt mich zurecht, sobald meine Gesinnung stimmt. Und seit der Zeit, ich habe es gewusst, aber immer wieder vergisst du es im Alltag, wenn die Wogen über dir zusammenschlagen, da musst du dann letztendlich auch beginnen, dich ihm neu auszuliefern. Wieso nicht alle heilige Entschiedenheit und Radikalität ist immer vor Gott. Ich möchte nur noch ein Beispiel zum Schluss zeigen. Ich habe jetzt was hinter mir, wo ich öffentlich angegriffen wurde mit dreckigsten Lügen. Es war einfach verlogen. Hat einfach nicht gestimmt. Und das hat solche Wirkungen gehabt, dass ich an manchen Punkten verklagt worden bin, gesperrt worden bin und alles mögliche. Und als dann die Brüder, zumindest der entscheidende Bruder, Buße tat und es wieder aufgehoben hat, wisst ihr, dann kommt die Überfrömmigkeit, dann kommt der hinterhältig Beleidigte. Ja, dann ziehe ich ihm alles zurück. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Da kannst du dich sogar noch brüsten und sagen, ich bin jetzt der Heiligste der Heilige, weil ich habe alles zurückgezogen. Und das ist vielleicht die schlimmste Falle, die Überfrömmigkeit bei dem ganzen Spiel. Ein bräutliches Herz am Herrn Jesus gegenüber haben heißt, auch manchmal weich zu sein, wo man gerne den Menschen gegenüber als der ganz Harte erscheint. Kennt ihr das? Das heißt auch ein Stück von seinem Bild, das man vielleicht das andere vor einem haben, zu opfern. Und einfach zu sagen, wenn er will, dein Wille geschehe. Ich habe euch jetzt bloß heute Morgen Eckpfeiler aufgezeigt. Das zu durchdenken reicht ein Sonntagmorgen nicht. Man muss hingehen und das biblisch nochmal durchdenken von der Gesinnung. Achtet einmal darauf, wenn ihr das Neue Testament nochmal neu durchlesen, auf das Wort Gesinnung, auf das Wort Denken, auf das Wort Begreifen, auf das Wort Verstand. Guckt es euch einmal an. Und dann werdet ihr eine wunderbare Blume der Erkenntnis bekommen. Und das große Ziel ist, nicht erkennen. Erkennen ist auch bloß für die Aufblähung manchmal. Manchmal ist aber wichtig. Das große Ziel ist, 2. Korinther 11, 2, vergesst den Vers nie mehr, keusche Jungfrau Christus gegenüber. So ein Herz, Mit der Gesinnung habe ich um keinen nur einen Millimeter Angst. Wer die Gesinnung nicht hat, habe ich um jeden Angst, wer die nicht hat. Lasst uns hier neu unsere Herzen auf den Altar legen, dass der Herr mit uns zum Ziele kommt. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du es bist, der uns wiedergeboren hat durch eine lebendige Hoffnung, durch die Gnade, die der Vater durch dich geschaffen hat. Und Vater im Himmel, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, wir beten dich dafür an. Und Herr Jesus, du bist der Hirte, der seine Schäflein hütet und du kennst das Problem unserer Gesinnung. Du siehst, wie unsere innere Einstellung alles steuert, obwohl wir manchmal denken, es sei alles bestens, alles in Ordnung und wir gar nicht merken, wie wir hier an der Nase herumgeführt werden vom Feind. Gib uns einfach Gnade in dieser kindlichen, einfältigen, heiligen, bräutlichen Gesinnung dir gegenüber zu leben. Und du bist unser Herr, so wie wir es heute Morgen auch schon gehört haben, wie der David auch betet, und sieh, ob ich auf gutem Wege bin und leite mich auf richtigem Wege. Gib uns Gnade, dass wir diesen Weg der heiligen Einfalt, diesen Weg, dass unsere Herzen in bräutlicher, kindlicher Gesinnung dir gegenüber da sind, dass unser Verhältnis ungetrübt ist, wie bei jeder Frau vom Hudson-Taylor, dass das geschehen möge. Gib uns einfach die Gnade und dass du so mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.